Herzlich willkommen bei Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Genau das erklären wir Ihnen mit unseren Expertinnen und Experten. Heute sind zum ersten Mal gleich zwei Ärzte gleichzeitig bei uns zu Gast. Zum einen Christian Großer, er leitet unser Department für Thoraxchirurgie, also die Chirurgie am Brustkorb. Und zum anderen Dr. Johannes Gebauer, er ist leitender Arzt für Pneumologie, also Spezialist für die Lunge an sich. Schön, dass Sie beiden da sind. Mein Name ist Angela Schweighofer. Wir reden heute über Lungenkrebs, aber auch über andere Erkrankungen der Lunge und der Atemwege und natürlich auch darüber, was wir am Klinikum für Betroffene tun. Herr Großer, fangen wir mit Ihnen an. Ist eine Operation und damit, dass man letztlich bei Ihnen auf dem Tisch landet, immer gesetzt bei Lungenkrebs oder dem Verdacht darauf? Kann man denn ohne Eingriff überhaupt sicher sein, dass es um Krebs geht?
Ja, also erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Es ist so, dass bei vielen Erkrankungen der Lunge, die man in der Radiologie erkennt, das heißt, wir sehen einen Schatten auf der Lunge, zunächst erstmal eine konservative Diagnostik vonstatten geht, das heißt mit einer Lungenspiegelung, manchmal auch eine Punktion von außen. Und erst dann, wenn das nicht funktioniert, dann kommen die Patienten primär in die Chirurgie und man muss halt während der Operation klären, was denn der Schatten auf der Lunge bedeutet. Also bei vielen Erkrankungen weiß man vorher nicht, was wir eigentlich operieren.
Bei der Lunge ist es ja anders jetzt als zum Beispiel bei der Brust, die man im äußersten Fall komplett entfernen kann. Wann ist denn ein Krebs, also ein Lungenkrebs, inoperabel und was können Sie in so einem Fall für Betroffene noch tun?
Also zunächst einmal wird das Lungenkrebsstadium bestimmt erstens durch die Ausbreitung lokal im Brustkorb. Das heißt, wie groß ist mein Tumor? Ist er in irgendwelche größeren Gefäße infiltriert? In die Brustwand wächst er da ein? Und zum Zweiten natürlich, sind die Lymphknoten betroffen? Ja oder nein? Und hat der Krebs bereits sich im Körper verteilt? All diese Dinge, die werden im Vorfeld durch eine sehr umfangreiche Diagnostik differenziert und dann zu sehen, welches Stadium hat der Patient und dann wird festgelegt, ist das noch ein Tumor, den wir gut operieren können oder ist das was für eine andere Therapie, also sprich eine Systemtherapie kombiniert mit einer Bestrahlung oder eine reine Systemtherapie. Aber dies ist meist sehr langwierig, also es dauert 2-3 Wochen, die Diagnostik im Vorfeld, meist in ambulanter Form, um dann zu sehen, was kann ich mit dem Patienten machen. Und das wird im Rahmen der Tumorkonferenz ganz individuell für jeden Patienten festgelegt.
Mhm. Angenommen, ich habe jetzt als Patient das relative Glück, dass mein Krebs operiert werden konnte. Wie geht es denn dann weiter für mich?
Das kommt zunächst erstmal darauf an, ob das vorausgedachte Stadium des Patienten, das heißt, wenn wir einen kleinen Tumor zum Beispiel haben, der unter 3 cm groß ist und die Lymphknoten, die intraoperativ, also während der Operation entnommen wurden, auch wirklich auch mikroskopisch tumorfrei sind, dann brauchen die Patienten je nach Art des Tumors auch oft keine Nachbehandlung mehr. Das heißt, dann ist es mit der Operation alles beendet. Aha. Man geht in die sogenannte Tumornachsorge. Aber es kann auch durchaus sein, dass halt ein Tumor doch mehr ausgebreitet ist, als man vorher dachte. Das heißt, vielleicht doch Lymphknoten betroffen sind. Dann brauchen Patienten auch im Nachgang eine sogenannte Systemtherapie, also sprich eine Chemotherapie.
Ja. Okay.
Also das kann man im Vorhinein noch nicht voll abschließend sagen. Das ist bei jedem Patienten anders.
Mhm. Am Klinikum führen wir gut 60 Mal pro Jahr Eingriffe wegen Lungenkrebs durch. Was sind denn darüber hinaus Fälle für die Thoraxchirurgie, die dann eben bei Ihnen landen?
Also die Thoraxchirurgie besteht zu großen Anteilen aus der sogenannten onkologischen Chirurgie. Und Sie haben es schon gerade gesagt, ein Teil ist natürlich der Lungenkrebs an sich. Aber es gibt auch viele Patienten, die Metastasen in der Lunge haben. Das heißt, häufig werden Metastasen des Dickdarms, die in die Lunge gestreut haben, operiert. Aber auch von anderen Tumorerkrankungen kann man lokal die Metastase entfernen, wenn der Patient dafür geeignet ist, von der reinen Lungenfunktion und auch von der Tumorausbreitung her. Aber auch sehr häufig sind es Entzündungen, das heißt eitrige Rippenfellentzündungen, durch unfallbedingte Blutungen, also ein Rippenbruch, der dazu führt, dass plötzlich Blut im Brustkorb sammelt, aber auch Lungenkollaps. Also es ist ein sehr mannigfaltiges und quasi breit gefächertes Spektrum. Mhm. Ist zwar sehr speziell, aber das ist doch ungefähr 40% der Chirurgie macht den Lungenkrebs aus, 60% sind eher andere Erkrankungen. Aber natürlich oft assoziiert mit Tumorerkrankungen.
Dann kommen wir zu unserem zweiten Gast, den Herrn Dr. Gebauer, und gehen auch noch mal kurz zurück zum Lungenkrebs. Es ist ja bekannt, dass Lungenkrebs lange Zeit höchstens diffuse Symptome hervorruft. Gibt es denn etwas, worauf die Menschen trotzdem genau achten sollten? Und wohin soll man sich mit Symptomen oder einem vagen Verdacht am besten wenden?
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Das Problem des Lungenkrebses und der Diagnostik ist tatsächlich, dass in den ganz frühen Stadien der Tumor oftmals gar keine Beschwerden macht. Mhm. Ja, der Patient vollständig beschwerdefrei ist. Das stellt die große Herausforderung dar, die Patienten sozusagen auch in den frühen Tumorstadien dann zu diagnostizieren. Darüber hinaus, wie Sie schon richtig gesagt haben, sind die Beschwerden völlig unspezifisch. Beschwerden wie Nachtschweiß, ungewollter Gewichtsverlust, die sind erstens mal gar nicht unbedingt Vorhersagen für eine Tumorerkrankung. Das können auch chronische Infektionen sein. Das kann auch Stress sein, das kann Hormonstörungen sein. Und das Symptom, das sicherlich für den Pneumologen am schwierigsten ist, ist der chronische Husten. Und da stellt sich immer die Frage, ja, wie lange ist es denn noch normal, dass man hustet nach einem oftmals banalen Infekt? Mhm, ja. Da kann man vielleicht sagen, dass das in der Regel so diese Zeitintervall von 3 Wochen nach einem grippalen Infekt, dass man hustet, das ist ganz normal. Aha, das ist der akute Husten. Dann gibt es das Zeitintervall von 3 bis 8 Wochen. Das ist schon eher der progrediente, oftmals postinfektiöse Reizhusten, aber noch in Ordnung. Alles, was über 8 Wochen ist, ist dann schon ein chronischer Husten, der dann weiter abgeklärt werden soll. Und dann gibt es noch so ein paar Warnsymptome. Also wenn das nicht nur Reizhusten ist, sondern wenn Blut mit dabei ist zum Beispiel, wenn pfeifendes Atemgeräusch mit dabei ist, wenn Atemnot mit dabei ist, wenn die Patienten sich wirklich schwer krank fühlen, dann soll entsprechende Diagnostik eben auch schon zu einem vorherigen Zeitpunkt angestrengt werden. Und an wen sollen sich die Patienten wenden? An den Hausarzt. Mhm. Der ist da wirklich auch der Spezialist, sage ich mal, in der Differenzierung zwischen jetzt nur normalen grippalen Infekt und eine Erkrankung, wo die Diagnostik dann erweitert werden soll.
Wenn jetzt bei einem Patienten der Verdacht auf Bronchialkarzinom besteht, dann soll es ja im Bestfall schnell gehen. Wie lange muss man denn auf einen Termin zur Abklärung warten? Und wie läuft das dann ab? Also wie entscheidet sich zum Beispiel, welche Methode für die Diagnose angewendet wird?
Ja, also das ist eine für jeden Patienten individuelle Frage. Das läuft am Klinikum Passau so ab, dass die Patienten sehr schnell, das heißt innerhalb von Tagen, einen Vorstellungstermin kriegen. Und die Anfragen, die laufen bei uns beiden auf, also bei Herrn Großer und bei mir. Und wir schauen uns alle Fälle tatsächlich in der Regel persönlich gemeinsam an und beraten uns dann, wie wir uns dieser Fragestellung stellen, wie wir es damit umgehen. Und dann kommt es einfach darauf an, gibt es jetzt erstmal nur ein Röntgenbild oder gibt es schon ein CT, und dann wird ein Diagnostikplan für den Patienten aufgestellt, sodass der Patient dann innerhalb von 2-3 Tagen oftmals schon kurz stationär und dann auch ergänzend ambulant abgeklärt wird. Und diese Besprechung, wie das dann vonstatten geht, das erfolgt dann aber in der Regel gleich im persönlichen Gespräch innerhalb von wenigen.
Ah ja, das geht ja wirklich schnell. 90% der Lungenkrebserkrankten haben vorher geraucht. Stichwort Früherkennung. Ab Frühjahr 2026 soll es für starke Raucher und ehemalige Raucher jetzt CTs zur Früherkennung von Lungenkrebs geben. Die werden Kassenleistung. Hätte es nicht sogar Sinn, so eine Früherkennung für alle anzubieten, wie andere Vorsorgeuntersuchungen auch?
Ja. Vorsorgeuntersuchungen, da dreht sich um Nutzen- und Risikoabwägung. Ja. Und jetzt stellen Sie die Frage sozusagen, ob man diese Untersuchung jedem anbieten soll. Da muss man, was ist das überhaupt? Das sind jährliche Computertomographien. Mhm. Und eine Computertomographie ist schon auch mit einer gewissen Strahlenbelastung assoziiert. Das ist das eine Risiko, Strahlenbelastung. Was macht es? Die macht per se auch immer zeitlich verzögert und immer auch eine kumulative Dosis, die man sozusagen an Strahlenbelastung erfällt. Ein gewisses Risiko, dass dadurch wieder auch Krebs auch induziert werden kann. Ja, ist nur ein statistisches Risiko. Und was gibt es für weitere Risiken? Dass zum Beispiel der Tumor diagnostiziert wird, ist aber für einen Patienten eigentlich gar keine Bedeutung hat. Bedeutung in Bezug auf, wie lange lebt der Patient. Also das konkrete Beispiel dafür ist, wenn ein Lungenkrebs in einem hohen Alter diagnostiziert wird, bei einem Patienten, der schon andere, viele Begleiterkrankungen hat, und dessen so ein kleiner Fleck ist an der Lunge, dann muss dieser Patient gar nicht an dem Tumor sterben oder überhaupt die Erkrankung gar nicht wahrnehmen. Und wir haben ihn möglicherweise überdiagnostiziert. Ja, und wenn ich einen Patienten aber dann trotzdem mit einer Diagnose konfrontiere, sie haben Krebs, dann wird er möglicherweise seine Lebenszeit, die er so hat und wo er normalerweise vom Tumor gar nichts mitgekriegt hätte, ja, dann trotzdem negativ beeinflusst sein, wenn es nur psychisch ist. Ja. Und was gibt es noch? Letztlich machen wir eine Diagnostik an der Lunge mittels CT, die sehr empfindlich ist. Und da sieht man kleinste Fleckelchen, ja, von wenigen Millimetern. Und da gibt es durchaus auch sogenannte falsch positive Befunde, dass man etwas an der Lunge sieht, das irgendwo verdächtig ausschaut, kontrollbedürftig ausschaut, bei dem sich dann aber schlussendlich manchmal auch um gutartige Veränderungen, gutartige Tumoren, postentzündliche, narbige Veränderungen handelt. Und wenn wir jetzt diese Patienten oder Befunde abklären, dann und das in einer größeren Vielzahl, dann muss man eben mit einkalkulieren, dass eben bei, man macht alles sorgsam und mit hoher Gewissenhaftigkeit, aber theoretisch können eben doch auch mal Komplikationen passieren. Das heißt, auch das ist mit einem gewissen Risiko verbunden und so. Und das gilt es jetzt gegeneinander abzuwägen. Mhm. Ja, also der Vorteil ist, Tumoren in einem früheren Krankheitsstadium, wo der Lungenkrebs sozusagen heilbar ist, zu detektieren. Und die Nachteile habe ich jetzt ausführlich geschildert.
Ja.
Und da weiß man eben jetzt aus den Studien, die gelaufen sind, in Bezug darauf, dass es schon das Vortestrisiko relativ hoch sein muss, damit die Waage sozusagen für den Vorteil dieses Lungenkrebs-Screenings spricht. Mhm. Das heißt, Patienten müssen ein gewisses Alter haben. Es ist schon ein Risikofaktor. Ja. Und es muss noch ein weiterer Risikofaktor dazukommen. Und der Hauptrisikofaktor ist ja dann trotzdem der Nikotinkonsum. Mhm. Ja. Deswegen nicht für alle, sondern nur für dieses Risiko kollektiv.
Verstehe. Welche Krankheitsbilder neben dem Bronchialkarzinom begegnen Ihnen im Klinikalter am häufigsten? Und was bieten wir dem Patienten an? Welche Untersuchungen, welche Therapien sind bei uns möglich, sofern man das einigermaßen zusammenfassen kann?
Ja, mache ich gern. Und eins haben wir schon angesprochen, also wir sind immer noch ein allgemein versorgendes Krankenhaus, keine reine Lungenfachklinik, sodass bei uns schon viel an akuten Lungenerkrankungen auch aufschlägt. Und wir haben eben das Glück, hier eine Thoraxchirurgie und eine Pneumologie vorhalten zu können, sodass bei uns schon auch oftmals schwerere Lungenentzündungen, akute Lungenerkrankungen auch zuverlegt werden, die wir dann häufig auch gemeinsam thoraxchirurgisch und pneumologisch behandeln.
Mhm.
Ja, also das macht schon einen Großteil unserer Patienten, unserer Krankheitsbilder aus. Darüber hinaus natürlich dann aber auch alle weiteren Erkrankungen, chronischen Erkrankungen der Atemwege und der Lunge, Atemwege, Asthma, COPD, Lunge, chronische fibrosierende Lungenerkrankungen, Lungenemphysem, Patienten mit Sauerstoffbedarf und dann auch seltene Lungenerkrankungen, wie zum Beispiel der Lungenhochdruck. Ein Thema ist auch, ein großes Thema ist die Beatmungsmedizin.
Mhm.
Patienten, bei denen aus unterschiedlichen Gründen es zum chronischen Versagen der Atemmuskulatur kommt, diese Patienten auf eine Heimbeatmung einzustellen, in aller Regel über eine Beatmungsmaske. Auch dahingehend sind wir jetzt spezialisiert und haben ein eigenes Team aus Atmungstherapeuten, die diese Patienten mit unterstützt, begleitet und wir gemeinsam die Patienten auf eine Therapie hier einstellen. Das sind so die Haupterkrankungsbilder.
Mhm. kommen wir vielleicht noch zu einer Krankheit, die uns seit gut 5 Jahren beschäftigt. Das Coronavirus, das befällt ja auch und besonders die Atemwege und die Lunge. Sehen Sie jetzt im Alltag seit der Corona-Pandemie neue Krankheitsbilder oder vermehrt ernste Lungenerkrankungen?
Die Erkrankung, die man jetzt nach einer Covid-Erkrankung kennt, die bekannt ist, ist das Post-Covid-Syndrom. Das Post-Covid-Syndrom ist aber allerdings mehr als eine Systemerkrankung fast zu sehen. Das Hauptsymptom des Post-Covid-Syndroms ist die Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Fatigue, dass die Patienten nicht zu ihrer alten Leistungsfähigkeit kommen. In aller Regel gehört hierzu allerdings auch ein Ausschluss einer wirklichen Organerkrankung. Also typisch ist dafür, dass wir eben keine chronisch induzierte Lungenparenchymerkrankung finden oder auch kein Asthma, das können wir dann behandeln, sondern die Behandlung auch des Post-Covid-Syndroms ist entsprechend schwieriger, gell, weil wir keinen so ganz, ganz klaren Ansatzpunkt haben. Oftmals ist es die Zeit, gell, in der sich die Patienten dann trotzdem langsam wieder erholen, in Vielzahl der Fälle. Andere induzierte Erkrankungen per se sehen wir an der Lunge sonst eher nicht. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich die Corona-Erkrankung damit verharmlosen möchte. Also es gab natürlich zum bestimmten Anteil schwere Lungenentzündungen und das gibt es auch weiterhin. Und auch nach einer schweren Lungenentzündung kann man natürlich auch Vernarbungen an der Lunge etc. behalten. Aber das ist dann schon vergleichbar jetzt mit anderen schweren Lungenentzündungen.
Greifen wir zum Schluss noch eine weitere Krankheit heraus, die Volkskrankheit Asthma. In Deutschland allein, habe ich jetzt gelesen, sollen schätzungsweise 3,5 bis 6 Millionen Menschen davon betroffen sein. Welche Therapien werden denn bei uns da im Haus angetroffen und wie schwer an Asthma erkrankt sind die Leute denn, die dann tatsächlich ins Krankenhaus kommen dafür?
Also Ziel ist, dass der Asthma-Patient nicht im Krankenhaus erscheinen muss.
Ja.
Also Ziel ist, dass der ambulant so gut eingestellt ist, dass er seine Erkrankung selber managen kann und dass es im Idealfall zu gar keinen Asthma-Anfällen kommt. Das setzt natürlich immer voraus, dass die Diagnose Asthma erstmal gestellt wird und das ist natürlich häufig auch schon in jungen Jahren. Es gibt aber auch eben das Asthma, das sich erst im Laufe des Erwachsenenalters manifestiert oder auch mal im höheren Alter. Diese Patienten schlagen natürlich bei uns auf. Dann werden die Patienten, wenn die Erkrankung diagnostiziert ist, auf eine in der Regel inhalative Therapie, also Therapie mit Sprays, eingestellt. Und da gibt es unterschiedliche Therapiestufen. Also gerade die Dosierung von Medikamenten kann individuell festgelegt werden. Und das Entscheidende ist, dass das die Patienten nach entsprechender Schulung und Anleitung oftmals dann selbstständig steuern. Und dass sonst eben schwere Asthmaanfälle dadurch oder Verschlechterungen der Erkrankung eigentlich vermieden werden können. Es gibt natürlich jetzt Patienten, bei denen eine reine Spraytherapie nicht reicht. Und für diese Patienten haben wir aber in den letzten Jahren viele Therapieoptionen dazu bekommen. Das sind dann in aller Regel Immuntherapien. Das sind Spritzen, die Patienten dann alle 2 Wochen, alle 4 Wochen oder alle 8 Wochen sich dann in der Regel selber geben, bei denen dann das Immunsystem letztlich beeinflusst wird und die Erkrankung oftmals dadurch hervorragend stabilisiert werden kann. Diese Therapien werden bei uns sozusagen, es erfolgt bei uns an der Klinik die Evaluation, ob sich der Patient für so eine Therapie eignet. Und dann werden die Patienten oftmals in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen oder aber auch bei uns an der Klinik auf solche Therapien im Bedarfsfall eingestellt.
Zum Schluss gibt es noch eine schnelle Fragerunde, dies oder das. Für jeden eine Frage, bei der Sie jetzt ganz spontan antworten können. Nummer 1. Ich bin COPD-Patient, leide also unter verengten Atemwegen. Was ist in diesem Fall ratsam? Bewegen, auch wenn ich dann schlecht Luft bekomme, oder lieber jede Anstrengung vermeiden?
Die Frage übernehme ich, die betrifft jetzt mehr mich. Also ganz klare Antwort. Bewegen, dadurch lebt man länger und lebt man besser.
Bei jemandem, der seit Jahrzehnten stark raucht, Bringt es noch was, ein bisschen weniger oder leichtere Zigaretten zu rauchen, oder nützt einfach nur der knallharte Rauchstopp?
Das ist eine Frage, die man eigentlich relativ einfach beantworten kann. Jeder Tag, den man nicht raucht, ist ein guter Tag für die Lunge. Und klar, wenn jemand, sag ich mal, 40 Zigaretten pro Tag raucht und dann auf 4 vielleicht heruntergeht, ist es besser für die Lunge, aber es sind immer noch 4 zu viel.
Vielen Dank Ihnen beiden. Das war Medizin am Mikro mit Christian Großer und Dr. Johannes Gebauer zum Thema Lungenheilkunde und Thoraxchirurgie. Weitere Infos gibt es unter www.klinikum-passau.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo und natürlich über Nachrichten auf den Social-Media-Accounts des Klinikums Passau. Dankeschön fürs Zuhören.